Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Regina Brinkmann. Hallo. Kindern etwas vorzulesen, das ist in immer mehr Familien nicht selbstverständlich. So ist der Anteil der Eltern, die ihrem Nachwuchs gar nicht vorlesen, inzwischen sogar auf 20% gestiegen. Das ist ein Ergebnis aus dem aktuellen Vorlesemonitor und der ist ein Thema bei uns bis um 3. Wenn Kinder im Grundschulalter die ersten Wörter und Sätze selbst lesen können, dann freuen sich wohl die meisten Eltern. Auch weil sie mit dem Vorlesen von Kinderbüchern selbst ein bisschen dazu beigetragen haben. Doch sobald der eigene Nachwuchs selbst lesen kann, fahren immer mehr Eltern diese Form der Leseförderung runter. Nach dem Motto, das Kind kann ja jetzt selbst zum Buch greifen. Tatsächlich frustriere das die Kinder und hemme sogar ihre Motivation, selbst zu lesen. Das sagen die Autoren des diesjährigen Vorlesemonitors, den die Stiftung Lesen gemeinsam mit anderen Partnern erstellt hat. Claudia von Laak mit weiteren Ergebnissen der Vorlesestudie.
Die Zahl der Mütter und Väter, die ihren Kindern regelmäßig vorliest, sinkt. Vor 3 Jahren waren es noch 7 von 10, jetzt sind es nur noch 6 von 10. Dramatisch, sagt Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen.
Der Effekt davon bedeutet, wir verlieren Kinder im Rahmen ihrer Bildungsentwicklung. Und ich glaube, dass ein Land wie Deutschland, im Übrigen auch jedes andere Land in Europa und anderswo, sich das nicht leisten kann, dass wir tatsächlich so früh zu Beginn der Bildungskarriere von Kindern Kinder bereits aufgeben und verlieren.
Ob vorgelesen wird oder nicht, hängt in erster Linie vom formalen Bildungsgrad ab und nicht von der Herkunft. Akademikereltern mit vielen Büchern zu Hause lesen öfter vor als Eltern ohne Schulabschluss. Eine gute Nachricht, Vorlesen steckt an. Wenn Mütter oder Väter ihren Kindern jeden Abend eine gute Nachtgeschichte vorlesen, dann machen das diese als Erwachsene auch. Ein weiteres Ergebnis der Studie, Kindern im Alter von 2 bis 5 wird am meisten vorgelesen. Das reiche allerdings nicht aus.
Eltern in Deutschland müssen früher anfangen, ihren Kindern vorzulesen. Nicht erst in dem Alter von 2 Jahren, das haben wir in der Erhebung und der Studie da gesehen, sondern tatsächlich schon in den ersten Lebensmonaten. Und sie müssen länger durchhalten.
Ruhig weiter vorlesen, auch wenn die Kinder selber schon lesen können, sagt Simone Emich. Sie leitet das Institut für Lese- und Medienforschung bei der Stiftung Lesen. Denn Erstklässler können nur einfache Texte selber lesen. Sie vermissen die komplexen Geschichten, die Mutter und Vater zuvor vorgelesen haben.
Ich krieg diesen tollen Vorlesestoff nicht mehr, tue mich aber furchtbar schwer, mich in eigene Texte einzulesen. Also bin ich frustriert und das führt eben bei Kindern dann auch dazu, dass sie aufhören zu lesen, weil sie merken, das dauert auch ja, so ein Kompetenzerwerb, das geht nicht von heute auf morgen.
Die Studie hat auch die Nutzung von digitalen Medien untersucht, also von Vorlese-Apps. Diese seien durchaus sinnvoll und hätten Potenzial.
Weil die Eltern zwar das Digitale nutzen und mit dem Kind einen Bildschirm anschauen, dass sie aber selbst weiter auch diese Geschichte vermitteln, dass sie selbst den Text vorlesen, selbst die Bilder beschreiben und mit dem Kind in einen Dialog treten.
Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, betont die Verantwortung der Eltern. Mütter und Väter dürften diese Verantwortung weder an die Kita noch an die Grundschule abgeben.
Sondern die Eltern sind die ständigen Begleiter für die Entwicklung ihrer Kinder, was die Lese- und Sprachkompetenz angeht, über das 6., 7., 8. Jahr des Kindes hinaus.
Am 18. November organisiert die Stiftung Lesen wieder den bundesweiten Vorlesetag. In Hunderttausenden Kitas und Grundschulen lesen Erwachsene Kindern ihre Lieblingsbücher vor. Die Idee dahinter, den Kindern gefällt dies so gut, dass sie zu Hause von ihren Eltern die abendliche Gute-Nacht-Geschichte einfordern.
In keinem Land wurden die Schulen wegen Corona so lange geschlossen gehalten wie auf den Philippinen. Dieser Dauerlockdown im Bildungswesen hat auch bei den Lesefähigkeiten der Schülerinnen und Schüler seine Spuren hinterlassen.
Campus und Karriere. International.
Erst Ende August wurden die ersten Schulen wieder auf den Philippinen geöffnet. Jetzt folgten die letzten. Dazu gehört auch eine weiterführende Schule in der Hauptstadt Manila. Katrin Erdmann war für uns vor Ort und hat eine Schülerschaft und Lehrkräfte erlebt, die sich einerseits freuen, wieder in der Schule sein zu dürfen, andererseits mit den Nachwirkungen der Pandemie zu kämpfen haben.
50 Schülerinnen und Schüler sitzen dicht gedrängt im Klassenraum an der Pinac Buhatan High School in Pasig, einem Bezirk östlich vom Zentrum Manilas. Steht einer der Jugendlichen auf, kann man ihn kaum verstehen. Drei Ventilatoren brummen, hinzu kommt die Maske. Aber immerhin, endlich wieder Schule, beschreibt Direktorin Cecilia Regala anschaulich. Die meisten Schülerinnen und Schüler wollen jetzt so früh wie möglich zur Schule gehen. Wenn die Schule zum Beispiel um 13 Uhr beginnt, dann kommen sie schon um 11. Wenn man sie fragt, dann antworten sie, dass sie sich freuen, wieder hier zu sein, sie wieder Freunde und Lehrer treffen können. Und wir haben hier auch eine neue Bibliothek.
We have the library now, which is very accessible to students.
Und dort, so hofft die Direktorin, wird hoffentlich viel gelesen, denn gerade im Lesen hinken die Kinder hinterher. Die weiterführende Schule mit ihren rund 5.400 Kindern hat dafür ein spezielles Leseprogramm entwickelt und Lehrkräfte eingestellt. Aber auch psychologische Betreuung sei dringend notwendig, denn nach 2,5 Jahren meist Online-Unterricht nimmt sie eine Zurückhaltung wahr.
Sie
sind ziemlich schüchtern. Sie haben Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, also es ist wirklich wichtig, dass sie wieder zur Schule gehen. Damit spricht sie dem 15-jährigen Cale aus der Seele. Es war wirklich hart zu Hause, denn ich war dort allein. Meine Klassenkameraden waren nicht da. Es fehlte einfach der Austausch. Cale sagt, er könne jetzt nicht mehr so gut auswendig lernen. Mehr als 2 Jahre hat er von zu Hause gelernt, mal mit Arbeitsbüchern und Blättern, mal gab es Online-Klassen. Ich habe zwar den Stoff und die Themen verstanden, aber ich glaube, dass man besser und intensiver im Präsenzunterricht mit Lehrkräften lernt. Auch Lia ist froh, wieder in der Schule zu sein. Sie hatte vor allem im ersten Jahr der Pandemie große Probleme, dem Unterricht zu folgen. Ihre Internetverbindung war zu langsam und lief zudem übers Handy. Später bekam sie von der Gemeinde einen Laptop. Das Schlimme und Traurige ist, wie ich mich gefühlt habe, denn ich mag es wirklich teilzunehmen und will einfach, dass meine Nachrichten auch schnell ankommen. Ich habe also mein Bestes gegeben. Das heißt, immer wenn ich Geld von meinen Eltern bekommen habe, habe ich es dafür genutzt, mein Datenvolumen auf dem Handy aufzuladen. Viele Schülerinnen und Schüler haben wegen mangelnder technischer Ausstattung oder aus Armut online einfach nicht folgen können. Über Monate lief die Kommunikation mit Lehrkräften nur über Messenger, denn auf den Philippinen erhält man beim Kauf einer Prepaid-Karte oft automatisch Facebook dazu. Für Sozialkundelehrer Michael Moella hat die Pandemie auch ihr Gutes gehabt. Alle mussten sich viel schneller umstellen, als dies sonst passiert wäre. Der 41-Jährige meint, ich finde, wir sollten zum Beispiel die Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht beibehalten, denn wir müssen uns den Anforderungen des 21. Jahrhunderts anpassen. Aber erstmal muss ein Stück Normalität zurückkehren. Ich unterrichte eine 11. Klasse, habe aber den Eindruck, vor einer 8. oder 9. Klasse zu stehen. Und damit meint Lehrer Moella nicht nur die Bildungslücke, sondern auch das gesamte Selbstbewusstsein. So würden viele die Masken beim Sprechen nicht absetzen wollen, aus Furcht, ihr Gesicht zu zeigen.
Wir haben es ja auch eben von philippinischen Schülerinnen und Schülern gehört, wie sehr ihnen die Pandemie und die soziale Isolation zu schaffen gemacht hat. Eine Kölner Studie zeigt jetzt, dass diese Rahmenbedingungen bei einigen Jugendlichen in Deutschland zu einer politischen Radikalisierung geführt hat, auch wenn die Schulschließungszeit natürlich hier in Deutschland viel, viel kürzer war als die auf den Philippinen. Martin Schütz hat sich die Ergebnisse der Studie angeschaut und ordnet sie für uns ein.
Es ist nur eine kleine Gruppe von Jugendlichen, bei der die Tendenz zur politischen Radikalisierung zugenommen hat. So wird es in einer Studie des Zentrums für Lehrerinnenbildung der Universität Köln deutlich festgehalten. Während der Pandemie haben in dieser Gruppe demnach die staatsgefährdenden Straftaten deutlich zugenommen. In Einzelfällen, so das Ergebnis, gab es einen Anstieg von 2 bis 3 Straftaten im Jahr auf bis zu 3 Fälle in der Woche. Laut der Sozialwissenschaftlerin Dr. Ina Berninger von der Kölner Uni hat diese Radikalisierung allerdings unterschiedliche Ursachen.
Der soziale Druck ist ja auf Menschen höher, die schon eben nicht gut aufgestellt sind, wo einfach nicht viel Geld da ist, wo die Eltern vielleicht Jobs verloren haben, wo auch deswegen der Stress zu Hause größer ist Und dann natürlich auch, wenn jemand schon irgendeine psychische Vorbelastung hat, dann ist halt gerade dieses Social Distancing und keinen Anknüpfungspunkt mehr an andere Menschen haben einfach gefährlich, weil da auch andere Menschen gebraucht werden, um eben ja sich zurechtzufinden im Leben.
Weil die sozialen Kontakte während der Pandemie plötzlich abgebrochen waren, haben sich viele der über 14-Jährigen, die Ina Berninger für die Studie interviewt hat, vor allem in der digitalen Welt die Zeit vertrieben. Und einige haben im Internet nach dem Halt gesucht, der verloren gegangen war.
Also da gibt es ja diese Echokammern und auch einfache Wahrheiten werden ganz gut übers Internet verbreitet. Und einfache Wahrheiten haben es auch einfacher, sich über das Internet zu verbreiten, als wenn man im direkten Kontakt mit einem anderen Mensch ist. Dann hört man eine Stimmlage, eine Tonlage, wenn jemand irgendwas sagt. Aber wenn man da irgendwie nur so einen Post auf Facebook oder Instagram sieht, dann sind ja nicht diese feinen Schwingungen dabei.
Weil das Internet ein gutes Vehikel ist, um einfache Wahrheiten zu transportieren, haben auch politisch Radikale die Schülerinnen und Schüler ins Visier genommen. Das hat Numan Özer beobachtet. Er arbeitet in Köln-Mülheim bei der Initiative 180-Grad-Wende. Sie arbeitet mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um zu verhindern, dass sie gewalttätig werden oder sich radikalisieren. Diejenigen, die radikalisieren wollen, nutzen vielfach relativ harmlos wirkende Videos, um ihre Botschaften zu verbreiten, so Özer. Sie tauchen bei YouTube, Instagram oder TikTok auf, ähnlich wie die von politisch unbedenklichen Mode-Influencern.
Das sind natürlich junge Leute, die ein ganz normales Format wählen. Sie erzählen ganz nah an den Lebenswelten der jungen Menschen. Sie bringen Beispiele, die die jungen Menschen erfassen. Und sie bringen halt Weisheiten, Klarheiten, die das Schwarz-Weiß-Denken begünstigen, was gerade junge Menschen sehr gut erreicht.
Aus welchem Spektrum diese Botschaften kommen, ist aus Sicht von Numan Özer egal. Zuschnitt, Ansprechhaltung und Machart der radikalen Botschaften gleichen sich oftmals.
Man kann sich hier verschiedene Extremismen anschauen und Radikalisierungsprozesse anschauen. Man wird erkennen, dass zum einen die Indikatoren, die Ursachen, die tatsächlich eine Radikalisierung begünstigen, für alle Phänomene fast dieselben sind. Die Ansprache sich in der Tat nicht viel voneinander unterscheidet, ob man nun, ich möchte mal sagen, ein langes Gewand und einen Bart trägt oder mit Bomberjacke und geschorenen Haaren daherkommt.
Die Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen während der Pandemie haben die Faktoren verstärkt, die eine Radikalisierung unter Jugendlichen begünstigen können. Aber sie sind aus Sicht von Numan Özer auch wieder umkehrbar. Dabei übernehmen Freunde und Familie, aber auch die Schulen eine wichtige Rolle.
Solange Lehrkräfte Zugänge zu den Schülern haben, geachtet werden, respektiert werden, die Person sich noch nicht abgekapselt hat, ist man in der Lage, auch erfolgreich mit den Schülern zu arbeiten. Und in der Tat sind deshalb Schulen ganz, ganz wichtige Orte, wo man präventiv arbeiten kann.
Das sieht Ina Berninger ebenfalls so. Allerdings sind sich die beiden Fachleute auch darüber einig, dass die Lehrerinnen und Lehrer diese zusätzliche pädagogische Arbeit nur schwer übernehmen können.
Also die haben schon so viele Aufgaben, die müssen unterstützt werden von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und Sozialpädagogen, die an den Schulen sind, weil das ist zu viel.
Multiprofessionelle Teams an den Schulen seien also notwendig, sagen die Forschenden. Und sie ziehen nach ihren Studienergebnissen auch ein hoffnungsvolles Fazit. Dadurch, dass viele Schülerinnen und Schüler langsam wieder ein normales soziales Umfeld haben und zur Schule gehen können, ist auch der Radikalisierungsdruck wieder deutlich kleiner.
Hochschulen sind ja bekanntermaßen keine abgeschlossenen Lehr- und Lernräume. Sie müssen sich inhaltlich und organisatorisch auch immer damit beschäftigen, was sonst so los ist in der Gesellschaft und der Welt. Und dazu gehören Fragen wie diese. Wie gehen wir auch im Hochschulraum mit Diversität um? Wie schaffen wir Digitalisierung oder wie bleiben Hochschuldozierende in Kontakt und auf Augenhöhe mit ihren Studierenden? Diese und andere Fragen haben die Teilnehmenden der ersten sogenannten Turn-Konferenz in Kiel beschäftigt. Sie stand unter der Überschrift Lehren und Lernen heute für die Herausforderungen von morgen. Unser Landeskorrespondent Jörn Schahnen war für uns dabei.
Es ging kommunikativ zu bei der Premiere der Turn-Konferenz, einer Konferenzreihe, die künftig jedes Jahr an einem anderen Hochschulstandort stattfinden soll. An zwei Tagen trafen sich in Kiel etwa 200 Teilnehmende von Hochschulen aus ganz Deutschland, um über den gesellschaftlichen Wandel und die Herausforderungen für den Hochschulbetrieb zu sprechen. Das reiche vom Klimawandel über die Energiekrise bis hin zur Digitalisierung der Lehre, sagte Mitorganisatorin Emily Heinze von der Uni Kiel. Fachübergreifender Austausch zwischen den Hochschulen, zwischen Lehrenden und Studierenden, das sei das Ziel der Konferenz. Teil des Programms waren dabei auch sogenannte Shortcut-Sessions, kurze Impulsvorträge zu einzelnen Projekten und dann eine Diskussion dazu. Emily Heinze.
Inhaltlich ist es so, dass da tatsächlich in Kürze, kurz und knapp, sehr viele Projekte und Initiativen sich selber vorstellen und die Teilnehmenden dann Gelegenheit haben, die Beteiligten direkt auch schon zu sehen und zu sagen, da habe ich schon mal ein Gesicht, da kann ich mich mal melden, weil ich an ähnlichen Dingen arbeite, zum Beispiel. Das ist die Shortcut-Session, das heißt ja tatsächlich, es ist eine Abkürzung, in Kürze viel mitzunehmen.
In parallelen Diskussionsrunden haben sich dabei rund 40 Projekte vorgestellt und die Teilnehmenden zur Diskussion darüber eingeladen. Außerdem standen Symposien auf dem Programm. Tatjana Semenkova, die Vizepräsidentin für Internationalisierung und Diversität der Hochschule Rhein-Waal, stellte mit ihrem Team unter anderem die Days of Anti-Discrimination vor, die sie an ihrer Hochschule zusammen mit dem AStA organisiert.
Da gibt es auch Kunstbeiträge von Studierenden, es gibt Theaterstücke, es gibt Podiumsdiskussionen und auch Workshops, die für gruppenspezifisch sind. Und es gibt auch einen Workshop für Persons of Color, die für die Gruppe gedacht ist und sowas heißt wie How to Survive White Academia. Ne? Dass man Empowerment-Workshops macht für eben Menschen, die sich Diskriminierung ausgesetzt sehen oder fühlen. Ne?
Die Idee der Turn-Konferenz scheint aufgegangen zu sein. Die Atmosphäre war von lebendigem Austausch geprägt und von Vernetzung miteinander, sagt Emily Heinze.
Dass möglichst viele Teilnehmende miteinander ins Gespräch kommen über Lehrprojekte, über studentische Initiativen, auch Forschungsergebnisse, um mit dieser Vernetzung und dem Austausch dafür zu sorgen, dass es weiterentwickelt werden kann, dass man Gleichgesinnte findet, dass man sagen kann, da ist schon ein Ergebnis, da kann man aufbauen, daran kann man weiterarbeiten.
In ihrem Impulsvortrag warben etwa die Studierenden Tobias Holle von der TU München und Andra Krugmann von der Leuphana-Universität Lüneburg für ein neues Verhältnis zwischen Lehrenden und den Studierenden an den Hochschulen. Andrea Krugmann meint, Angebote für Austausch allein reichten oft nicht aus. Es müsse eine echte Vertrauenskultur geben, damit diese Angebote auch genutzt werden.
Ich glaube, was häufig passiert ist, dass wir auch mit einer Art Misstrauen fast schon uns gegenübertreten, sich Studierende irgendwie auch beweisen müssen in dem, was sie können, das geprüft wird, was ist richtig, was ist falsch, irgendwie nochmal kontrolliert wird und da aber wirklich hinzugehen und offen auch zu sein für das, was die andere Person bereits an Erfahrungen, an Wissen mitbringt und eben einander zuzuhören und ja, mit glaube ich so einer Bereitschaft und auch einer Wertschätzung einander gegenüberzutreten.
Tobias Holle stellte dabei die studentische Perspektive in den Vordergrund. Die komme oft zu kurz, weil Menschen, die schon lange in der Lehre seien, grundsätzliche Fragen der Studierenden vielleicht nicht verstehen könnten. Bei der Turn-Konferenz sehe er die Chance auf Wandel.
Hier sind viele Lehrende, ProfessorInnen, Studierende, auch einige, und die können das dann mitnehmen in die Universitäten, vielleicht die Menschen, die hier kennengelernt wurden, sich gemeinsam dazu auszutauschen. Wie können wir mehr solche Räume schaffen? Wie können wir es schaffen, intensiver auf die Studierendeninteressen einzugehen? Das ist ein guter Startpunkt oder ein guter Punkt, das weiterzudenken und zu leben.
Ein Bericht von Jörn Schaar über die erste Turn-Konferenz in Kiel. Und die nächste ist bereits geplant, 2023 an der Technischen Hochschule in Köln.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Diskussion. Als die ersten Familien aus der Ukraine fliehen mussten, kam die Frage auf, wie sollen Kinder und Jugendliche am besten und am schnellsten in das deutsche Schulsystem integriert werden? Während einige von Anfang an in den Regelklassen beschult wurden, lernten andere in separaten Klassen, den sogenannten Willkommens- oder Vorbereitungsklassen. Eine aktuelle Studie des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung in Essen zeigt jetzt deutliche Leistungsunterschiede zwischen diesen zwei Integrationsmodellen. So hätten geflüchtete Kinder, die während ihrer Grundschulzeit zunächst eine Vorbereitungsklasse besucht haben, bei standardisierten Tests in der 5. Klasse deutlich schlechtere Ergebnisse als geflüchtete Kinder, die direkt in eine reguläre Grundschulklasse integriert und teilweise mit zusätzlichem Deutschunterricht versorgt wurden. Der negative Effekt ist besonders stark in den Fächern Mathe und Deutsch, und Kinder aus einer Regelklasse gingen der Studie zufolge zudem öfters aufs Gymnasium. Italiens neue Regierung will Organisatoren und Besucher von nicht angemeldeten Raves hart bestrafen. Von Strafen von 10.000 Euro und 6 Jahren Haft ist die Rede. Was das für die Szene bedeutet, gleich ein Thema bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.